Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Herzlich willkommen zu Business Shift, dem Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Ich bin Tobias Kirchhoff, euer Gastgeber von TÜV Rheinland. Und an meiner Seite im Studio begrüße ich heute wieder unsere Nachhaltigkeitsexpertin von TÜV Rheinland, Dr. Baha Schatt-Krause. Herzlich willkommen, Baha.
Hallo Tobias, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ich freue mich auch sehr, dass du heute auch wieder hier bist. Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Stimmt das wirklich vor allem in Bezug auf deutsche und europäische Nachhaltigkeitsgesetzgebung? Auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge von Unternehmen, die das so sehen und deshalb den Rat von Juristen suchen, die sich damit auskennen. Einer von diesen Juristen, vielleicht auch der Jurist, den haben wir heute bei uns im Studio zu Gast. Einen mehrfach ausgezeichneten Anwalt und gefragten Redner für das Thema Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung. Dr. Christoph Schork von der Societät Heuking Kühn Lier Wojtek. Lieber Christoph, herzlich willkommen.
Hallo Tobias, freue mich, dass ich hier bin.
Christoph, von dir gibt es folgendes Zitat. Ich kämpfe für eine nachhaltige Zukunft, die Ökologie und Ökonomie miteinander verbindet. Die globalen Herausforderungen wie Klimawandel und Schutz natürlicher Lebensgrundlagen werden wir nur meistern, wenn wir technologisch offen bleiben und nach innovativen Lösungen suchen. Statt auf Verbote setze ich auf Forschung und kluge Ideen. Da drängt sich natürlich direkt die Frage auf, wie klug und innovativ hat Deutschland aus deiner Sicht das Thema Nachhaltigkeit bisher geregelt?
Da kann man noch einiges verbessern, würde ich mal sagen. Also vielleicht mal einen Schritt zurück. Wie klug hat Deutschland das geregelt? Deutschland muss vieles regeln, was es eigentlich aus der EU sozusagen vorgesetzt bekommt. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin in dem ganzen Thema. Deutschland hat ein paar Initiativen ergriffen, das Lieferkettengesetz, da waren wir so ein bisschen der Frontrunner. Und viele andere Sachen, die muss Deutschland dann umsetzen. Ja, da muss Deutschland Gesetze aus der EU einfach umsetzen in deutsches Recht und dann fangen die Probleme an.
Über welchen Wust, ich nenne das mal so, Regulatorik, also Gesetze, Normen reden wir? Reden wir da über Tausende von Gesetzen oder was? Wie viele Gesetze sind da per se in der Mache oder wichtig im Moment?
Ich habe sie nicht gezählt, aber es sind schon ein paar. Ja, das sind große Cluster. Also das ist natürlich viel Klima, das ist viel Menschenrechte. Es gibt ja diesen Begriff ESG. Da kannst du es eigentlich wunderbar drunter sortieren. Also Environmental, Social and Governmental. Das sind so die drei Oberbegriffe und da kannst du die ganzen Dinge drunter sortieren. Und oft sind es auch Teilbereiche, ne? Dass du dann irgendwie sagst, jetzt da müssen wir nochmal was machen. Also es ist nicht so einheitlich. Ich glaube, wir haben mal gezählt, es waren so 60, die im Moment in der Diskussion sind oder schon durch sind. Das ist schon eine ganz schöne Menge, würde ich sagen.
Absolut. Und das sehen wir auch. Unsere Kunden fragen uns natürlich auch an, ne, in unseren Projekten. Und da würde ich jetzt mal sagen, würde mich auch mal deine Einschätzung interessieren, Christoph. Geht es tatsächlich in die Richtung Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz? Es geht in die Richtung Green Claims so langsam und es geht in die Richtung Entwaldungsgesetz beispielsweise oder auch natürlich alles, was mit Reporting, CSRD zu tun hat. Würdest du das bestätigen? Sind das so die wichtigsten?
Das sind jedenfalls die, die alle im Moment umtreiben, ne? Weil da ist teilweise richtig Druck drauf, die müssen umgesetzt werden, da sind Fristen da. Also das sind genau die, du genannt hast, die, glaube ich, alle im Moment so ein bisschen aufregen. Ne? Das, worüber man sagt, ja, ist eigentlich eine gute Sache. Ja, also beispielsweise Menschenrechte, ich glaube, wird niemand sagen, er ist nicht für Menschenrechte, nur wenn er dann anfängt und das alles umsetzt. Merkt da schon ganz schön viel Arbeit, ganz schön mühsam, ne? Dann brauche ich irgendwie Leute, die das machen und die mir helfen. Dann muss ich relativ viel Reporting machen. Also ich glaube, da schlagen so zwei Herzen in der Brust der Leute, ne? Eigentlich finden sie es gut und wenn sie dann dran sind, dann fluchen sie nur, ja. Und oft kommen sie dann auch zu uns und wir helfen ihnen ein bisschen.
Und Tobias, du hast ja auch die Frage gestellt, sind die Gesetzgebungen klug? Ne? Finde ich auch eine wichtige Frage, weil ich würde ja immer erwarten, dass Gesetzgebung irgendwie abgestimmt ist, ne? Hand in Hand geht. Das heißt, wenn ich die CSRD habe, dass dann natürlich Elemente des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes dort auch irgendwie hinterlegt sind. Wie ist deine Einschätzung da? Müssen wir uns da immer wieder neu drauf fokussieren, was die einzelnen Themen sind. Also meine Erfahrung ist ja, dass es nicht immer einfach ist, die Anforderungen auch übereinander zu legen. Gerade
da hast du schon recht, ne? Also ich, wenn du jetzt die Frage nochmal stellen würdest, sind sie klug, würde ich sagen, ja, sie sind total klug, die Gesetze, ja, weil sie erfüllen das Ziel, was dahinter steckt. Also Beispiel, ja, es gibt, hast du angesprochen, die Entwaldungsverordnung, das ist eine europäische Verordnung, die jetzt, die wird jetzt nochmal verschoben, aber die wird in Kürze kommen. Und die soll eigentlich dafür sorgen, dass Produkte, die hier in der EU vertrieben werden, entwaldungsfrei sind. Wird auch jeder sagen, ist so eine kluge Sache, ne? So. Und das funktioniert auch. So wie das Gesetz gemacht ist, funktioniert es auch. Es wird dazu führen, dass hier keine Produkte mehr sind, die nicht entwaldungsfrei sind. Problem bei der Sache, es ist so kompliziert, es sind so viele Dinge zu machen, dass der Weg dahin im Prinzip gar nicht erfüllt werden kann oder nur ganz schwer erfüllt werden kann. Und das ist eigentlich unser Problem. Also kluge Gesetze und irgendwie in der Umsetzung würde ich eher so eine 4 verteilen.
Lasst uns vielleicht mal, um die Sache Stück für Stück aufzurollen, von der Unternehmersicht drangehen. Also ich bin Unternehmer, sage so, ich will weiter wirtschaftlich erfolgreich sein und will durchaus sustainable sein. Was ist das Wichtigste dieser neuen, der nachhaltigen Gesetze, dieser Nachhaltigkeitsgesetze, um das ich mich kümmern muss, damit ich das einhalte?
Ja, vielleicht so ein bisschen aus der Erfahrung der letzten Jahre gesprochen, ist es, glaube ich, immer unheimlich wichtig zu wissen, was hat für mich Priorität. Ne? Und die Gesetzgebung, die zielt ja immer auf eine bestimmte Unternehmensgröße, Umsatzgröße an. Und da wäre natürlich der erste Schritt erstmal zu schauen, bin ich überhaupt betroffen von Regulatorik, Gesetzgebung? Wenn nicht, heißt das aber trotzdem nicht, dass ich einfach warten und sitzen kann, sondern es gibt natürlich auch Anforderungen, die dann beispielsweise von Geschäftspartnern kommen, wo es dann heißt, okay, ich bin berichtspflichtig, ich muss meine Emissionen berichten. Und das beinhaltet natürlich auch die Emissionen aus meiner Lieferkette. Das heißt, die frage ich dann natürlich direkt bei meinen Lieferanten an. Das heißt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ist es, glaube ich, schon wichtig, sich zu orientieren und wirklich zu gucken, wo stehe ich, ne? Wirklich mal einen Status quo zu ermitteln und sagen, okay, was sind eigentlich Themen, die mich direkt in der Praxis, mein Unternehmen, meine Branche betreffen, um mich entsprechend darauf vorzubereiten. Und wenn ich dann natürlich von Regulatorik betroffen bin, dann übergebe ich mal an dich, Christoph. Dann wird mich jetzt mal interessieren.
Du hast ja alles schon im Prinzip super gesagt. Also klar, du kannst direkt betroffen sein, dann gilt das Gesetz für dich. Dann musst du es umsetzen, da gibt es Fristen. Den zweiten Punkt hast du auch schon angesprochen, den halte ich für fast noch wichtiger. Viele, die nicht unter die gesetzlichen Normen fallen, weil sie zu klein sind zum Beispiel, die sind aber dann oft in so einer Kunden-Lieferanten-Beziehung. Und der Kunde möglicherweise von diesem Lieferanten, von diesem kleinen Unternehmen, der will eben dann, dass er die Gesetze einhält. Also fragt er dich, machst du es auch? Weil wenn du es nicht machst, dann kann ich es auch nicht machen. Ja, bei der Lieferkette ist es genauso. Wenn ich so eine Risikoanalyse machen muss und checken muss, ob ich als großes Unternehmen, betroffenes Unternehmen, die Gesetze einhalte, die Menschenrechte einhalte in dem Fall, dann muss ich natürlich bei meinem Lieferanten nachfragen, dem kleinen Unternehmen. Das ist wie so ein, ich nenne das immer Trickle-Down-Effekt, ne? Das rieselt von oben nach unten durch und letztendlich eine Art mittelbare Wirkung. Ja? Mhm. Und dann bin ich auch mittendrin, obwohl ich gar nicht unter das Gesetz falle. Ne? Dann muss ich quasi, um meinen Kunden zufriedenzustellen, das halt trotzdem machen.
Jetzt aber ein bisschen Butter bei der Fische. Das ist, ihr seid so richtig juristisch unterwegs, ja. Es kommt drauf an.
Wir waren ja noch nicht fertig.
Aber ich sag mal jetzt wirklich aus der Praxis. Ich bin ein mittelständisches Unternehmen, habe vielleicht den einen oder anderen Lieferanten aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland. Was begegnet euch da in der Praxis? Stichwort Gesetzgebung, Stichwort Regulatorik, das sind ja vielleicht auch nochmal zwei Sachen, aber fangen wir vielleicht erstmal mit der Gesetzgebung an. Was sind die häufigsten Sachen, wo ihr auch als Berater tätig werdet?
Ja, ich kann ja mal vielleicht mal aus der Erfahrung zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sprechen. Da haben wir tatsächlich, und das ist manchmal ein bisschen erschreckend, auch tatsächlich blinde Flecken, ja, weil wir teilweise gar nicht wirklich ermitteln können, wo kommen eigentlich die Rohstoffe her. Also zumindest nicht, wenn die gesamte Lieferkette abgebildet werden soll. Das finde ich schon, ist wirklich ein hohes Risiko. Deswegen hat natürlich so ein Gesetz auch eine Chance, mal zu sagen, okay, ich muss mich mal hinsetzen und wirklich mal Lieferantenmanagement machen und gucken, was sind eigentlich so die wichtigsten Rohstoffe, die ich beziehe, was sind die wichtigsten Lieferanten, wo sitzen die eigentlich, ne? Sitzen die in Hochrisikoländern, um sich da wirklich mal einen Überblick zu verschaffen.
Musstest du ja auch nie. Ja, es geht ja immer das darum, stimmt, dass die Qualität stimmte. Ja. Dann hast du in deine Lieferkette geguckt. Ja, wenn die Qualität sozusagen schlecht war, dann war sofort die ganze Lieferkette, bist du durchgerannt und hast geguckt, wo ist das Problem. Aber das Thema Menschenrechte, das war uninteressant. Man hat immer geguckt, geh dahin, wo es am billigsten ist. Ne? Und dann haben sich Lieferketten gebildet. Und der Unterschied, das hast du gerade schon im Prinzip angesprochen, ist, dass du musst jetzt Transparenz da reinschaffen. Du musst jetzt gucken, dass eben du auch irgendwo hinten guckst, ob die Menschenrechte noch eingehalten werden. Und das ist neu und das bereitet Probleme, weil es niemand machen musste.
Ja.
Das heißt, in der Regulatorik, ich nehme mal mit, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist wichtig. Und da schauen wir eben, ob innerhalb der Lieferkette soziale Standards eingehalten werden, Menschenrechte, auch Umweltthemen.
Ja, ist auch dabei, aber ist immer so ein bisschen fokussiert auf die Menschenrechte. Also Umwelt mit Menschenrechten, würde ich mal vereinfacht sagen.
Anderes Thema scheint ja dann zu sein, Bahar, du hattest es vorhin angesprochen, auch Berichterstattung. Ich gucke mal in Richtung Christoph. Ist das für dich auch ein Thema aus juristischer Sicht?
Das ist ein totales Thema. Und das ist auch das Thema, was alle aufregt. Ja, also weil auf der einen Seite schafft es ja sehr viel Transparenz, wenn ich jetzt plötzlich über alles Mögliche berichte, was ich tun muss, ja, wenn ich offenlegen muss, dass ich auch Dinge richtig mache. Und auf der anderen Seite ist es halt wahnsinnig mühsam. Ich muss halt wirklich dann, also kann sich das ja vorstellen, da muss ich Prüfungen machen vorher, damit ich überhaupt irgendwas aufschreiben kann. Also das ist genau der Kern dessen, worüber sich alle aufregen, nämlich die Bürokratie, weil diese Berichte wahnsinnig aufwendig sind. Also du hast ja angesprochen, CSRD, Nachhaltigkeitsberichterstattung, das ist ein richtiges Brett, das geht jetzt gerade los, dass Unternehmen im Rahmen ihrer Jahresberichterstattung eben einen Nachhaltigkeitsbericht mit abgeben müssen. Und der hat bestimmte Anforderungen, da müssen bestimmte Dinge geprüft werden, da müssen auch bestimmte Fragen vorher geklärt werden und das ist aufwendig. Der wird auch geprüft im Übrigen. Also genauso wie der Jahresabschluss wird der von einem Prüfer geprüft. Also ich kann da nicht irgendwas hinschreiben.
Ich meine, das ist aufwendig, ne? Aber ich glaube, die größte Herausforderung ist wirklich, sich zu strukturieren und zu gucken, was habe ich, was brauche ich, weil diese Vorarbeit oft gar nicht geleistet wurde im Rahmen von Nachhaltigkeitsaktivitäten. Ne? Viele Dinge liegen vielleicht schon vor, aber du musst wirklich komplett ins Unternehmen gehen und mal wirklich alle Themen komplett analysieren. Und das ist halt sehr, sehr aufwendig. Und wenn dann auch noch das Know-how fehlt, dann wird es relativ schnell chaotisch, sage ich mal. Und
würde ich auch so
fühlt
sehen.
Sich schwierig an einfach. Ne?
Ich würde sogar noch, weil du das auch vorhin angesprochen hast, auch noch einen Schritt vorgehen, wenn du gar nicht die Leute irgendwie überhaupt für das Thema sensibilisiert hast. Ne? Also die müssen ja auch irgendwie mitgenommen werden. Denen musst du ja auch sagen, Nachhaltigkeit ist jetzt was nicht mehr weggeht. Das ist jetzt hier und ist für uns ja nicht nur schlecht. Ja, also wenn du neue Mitarbeiter suchst oder Mitarbeiterinnen, die finden Nachhaltigkeit in der Regel gut. Ja, das ist also auch ein Asset. Du musst aber eigentlich die ganze Organisation, das ganze Unternehmen erstmal für diese Nachhaltigkeit ein bisschen begeistern. Also ich schaue mal zu dir, Bahar. Das ist ja sowas, was du auch jahrelang sozusagen gemacht hast. Ne? Nachhaltigkeit auch als Mindset irgendwie ins Unternehmen zu bringen.
Und man kann ja auch nicht erwarten, dass jeder genau weiß, was da gefordert ist. Ne? Oft kriegt man ja so eine Aufgabe mal eben auf den Tisch. So. Und dann ist immer die große Frage, okay, welche Daten brauche ich und wo kriege ich die überhaupt her und wer weiß überhaupt, was wir für welche Daten haben. Das heißt, wir haben ganz, ganz oft den Punkt zu sagen, wir müssen intern erstmal eine Kommunikationsstrategie aufsetzen und sagen, okay, wer sind eigentlich die beteiligten Personen, wer kann was liefern? Und das ist für mich eigentlich immer so der allererste Schritt zu sagen, okay, wer weiß eigentlich was und wo kriegen wir die Daten her?
Daten sind ein totales Thema.
Ja, und das ist halt, glaube ich, echt die größte Hürde, die wir haben intern, die internen Daten. Und wir sehen ja schon große Herausforderungen im Unternehmen selber. Wenn wir dann jetzt auch noch in die Lieferkette gehen, ne, dann kannst du dir, Tobias, sicherlich vorstellen, wie wuselig das durchaus mal sein kann.
Dann würde ich aber als Unternehmer sagen, also ich schiebe das Thema mal beiseite.
Ja,
und kümmere mich erstmal um andere Sachen. Aber das soll ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Es hört sich ja im Moment so an, ne, wenn wir über Regulatorik sprechen, das Wort an sich ist ja schon nicht so positiv besetzt, aber dass es ein extremer Mehraufwand ist, wenn ich mich mit dem Gesetz, mit der Nachhaltigkeit beschäftige, weil ich ja als Nicht-Experte erstmal gar nicht weiß, okay, Da sind vielleicht Sachen gefordert, aber was muss ich denn dafür tun, um erstmal diesen Nachweis für das Gesetz zu erbringen? Das heißt ja noch lange nicht, dass ich aktiv Nachhaltigkeit betreibe.
Vollkommen richtig. Und ganz ehrlich, wir lernen auch jeden Tag neu, weil das sind ja alles neue Gesetze. Es gibt da kein Best Practice. Da kannst du nicht ein Buch aufschlagen und dann sagen, jetzt lese ich das mal auf Seite 559 nach. Ja. Also ist für alle neu, wo du den Unternehmer ansprichst. Ich habe auch oft wirklich Unternehmer, die dann da sitzen und eigentlich keinen Bock drauf haben. Das muss man leider auch mal sagen. Und wenn du so eine Konstellation hast, ich kann das verstehen. Das ist eine weitere Aufgabe, die jetzt auch noch erfüllt werden muss, neben Klima, neben Energiekrise und was weiß ich, was alles noch auf dem Tisch liegt. Aber wenn es so schon anfängt, ja, dass der Geschäftsführer irgendwie sagt, eigentlich total lästig, dann kriegst du es eigentlich nicht hin.
Wie machst du das denn dann mit deinen Kunden oder Klienten? Weil ich bin ja immer, ich versuche immer zu sagen, guck mal, das ist zwar jetzt eine Anforderung, da müssen wir jetzt durch, aber eigentlich ist es ja auch eine Chance für dich, ne, dich mal zu orientieren und dich so aufzustellen, dass du auch wirklich zukunftsfähig bleibst. Sagen wir mal ehrlich, ne, wenn jetzt ein Großkunde bei mir anfragt nach CO2-Daten oder nach Menschenrechten in der Lieferkette und ich keine Auskunft geben kann, dann geht das vielleicht 3, 4, vielleicht geht das 5 Jahre gut, aber irgendwann bin ich doch weg vom Fenster, oder? Müsste das nicht eigentlich ein Unternehmen eher motivieren zu sagen, okay, um überhaupt bestehen zu können, um überhaupt marktfähig zu bleiben, habe ich eigentlich keine andere Wahl.
Vollkommen richtig. Also das ist, ich würde sagen, das ist eine Zukunft, ja. Also du schaffst dir deine neuen Produkte, weil auch die Verbraucher wollen ja nachhaltig sein. Ja? Die wollen ja auch, dass die Umwelt nicht geschädigt wird, dass das Klima in Ordnung ist. Also ich glaube, es ist ein großes Asset. Nur wenn du halt dieses Thema jetzt konkret auf dem Tisch liegen hast, dann denkst du nicht drüber nach, über deine Zukunft. Ja, so wie wir das machen, die wir dann irgendwie, ja, so ein bisschen in die Zukunft blicken. Dann hast du diesen Wust von Sachen, die du nicht verstehst, ja, die kompliziert sind, für die du eigentlich auch gar keine Leute hast. So, und in dieser Gemengelage kommen die dann zu uns, ja, sitzen dann da. Ich hatte einen Fall, da ging es genauso los. Da waren es auch noch irgendwie nicht nur ein Geschäftsführer, die waren zu viert und die waren sich alle einig, dass das total lästig ist und dass man das eigentlich gar nicht braucht. Dann haben wir Folgendes gemacht. Ich habe dann nicht diesen Punkt, den du da angesprochen hast, ausgepackt zu sagen, schau doch mal, das ist gut für dich, das ist die Zukunft, das wäre für die super gewesen, weil die waren noch in so einem Bereich hier Einzelhandel, wo ich glaube, das eine große Rolle spielt. Auch von den Kunden. Aber was haben wir dann gemacht? Wir haben dann gesagt, okay, jetzt machen wir mal das Ganze, versuchen es pragmatisch zu machen. Wir versuchen jetzt mal das Nötigste hier zu machen. Und auf der Basis, dann haben wir schon mal was. Ja, dann haben wir schon mal einen Grundstock. Und im nächsten Jahr machen wir es noch ein bisschen besser. So ein bisschen. Das hat die dann auch irgendwie überzeugt, dass wir erstmal, wir machen die Basics, ja, und dann bauen wir darauf auf und sehen nicht sozusagen diesen riesen Wald, ja, die 1000 Bäume. Sehen wir den Wald nicht mehr. So haben wir es dann hinbekommen und mittlerweile läuft es bei denen. Die haben es auch langsam umgesetzt und jetzt werden sie immer besser. Also so wäre es mir lieber, ne, sie zu überzeugen, aber manchmal muss man eben dann auch ein bisschen.
Ich hätte tatsächlich helfen. Noch eine konkrete Frage oder deine Einschätzung, weil es heißt ja, ne, die Regulatorik, sei es das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder auch zum Thema CSRD, ist ja momentan in Deutschland, ne, durch bestimmte Stimmen auch aus der Politik so ein bisschen Verwirrung entstanden, müssen wir das Ganze eigentlich überhaupt noch machen oder können wir jetzt vielleicht doch erstmal abwarten? Also da kriegen wir auch, also auch in Gesprächen mit unseren Kunden mit, dass alle erstmal so ein bisschen stocken und sagen, okay, vielleicht müssen wir doch erstmal abwarten, was da so passiert, bevor wir jetzt weitermachen. Gerade bei, ich sag jetzt mal, bei Projekten, die sich jetzt so neu anbahnen bei uns, ist es schon so, dass immer mal die Rückfrage kommt, ja, wie ist denn da jetzt die Situation? Muss ich das dann jetzt machen oder vielleicht warte ich noch ein bisschen?
Das ist eigentlich eine Katastrophe. Ehrlich. Ich mache jetzt 4 Jahre Lieferkettengesetz und es ist 3-mal tot gewesen. Also ja, und 3-mal wusstest du dann nicht, ja, war das jetzt für die Katz, was du hier gemacht hast? Und wir sind tatsächlich momentan genau in dieser Situation. Da kommt ein Minister her, der sagt, das kann jetzt weg. Und der Nächste sagt, mit der Kettensäge werden wir das jetzt irgendwie wegbolzen.
Ja.
Ja, und dann stehst du da, der jetzt sich da ein bisschen mit beschäftigt hat und sagst, Moment mal, wir haben hier ein geltendes Gesetz, das ist vom Bundestag beschlossen, das kann man nicht einfach so wegbolzen. Geht nicht. Ja, und vor allen Dingen, da gibt es ganz viele Unternehmen, die sich gerade die letzten Monate richtig viel Arbeit gemacht haben, das umzusetzen. Wie unfair ist das denn? Mhm. Ja, und dann, jetzt kommt ein Punkt, wenn ich dann weitergucke und mal nachdenke, dann stelle ich fest, oh, CSRD, da ist der ganze Kram auch drin, da muss ich das auch machen, ja? So, also nichts ja, mit genau. wegbolzen, ich muss es sowieso machen. Ja, nur wenn, also für mich, ich will hier kein Bashing betreiben, aber die Politik tut sich schwer, dass die großen Linien hier zu sehen. Das ist mein Eindruck. Und das führt halt dazu, dass eigentlich niemand, so wie du es beschrieben hast, genau so, dass niemand weiß, was jetzt gilt. Und dann lässt man ganz schnell mal den Griffel fallen, ne? Und sagt, da warte ich doch auch mal ab, bevor ich mich jetzt hier
verabschiede. Aber dein Rat, wenn ich, also heißt dann auf jeden Fall weitermachen, weil das wird nicht,
definitiv,
wird nichts weggebolzt.
Also das geht nicht weg. Das kriegen wir nicht mehr weg. Ja. Also das kann man positiv oder negativ sehen. Ich sehe es positiv. Ich glaube, es ist auch für eine moderne Gesellschaft und für ein modernes Unternehmen ist das eine gute Sache. Die Vorteile überwiegen, wir haben es ja angesprochen, ob das jetzt Recruiting ist oder ob das Produkte sind, die nachhaltig sind, die verkaufen sich besser. Das kriegst du nicht mehr weg. Und man kann ja in der Art und Weise, wie man die Themen angeht, man kann ja mit 100% loslaufen oder mit 75%. Ne? Ja. Und dann weitermachen, dass man sofort wieder einsteigen kann, wenn es weitergeht. Aber definitiv ist die Situation schwierig. Mhm. Und ich verstehe also die Unternehmen, die tun mir leid, die Unternehmen. Weitermachen, bitte nicht alles fallen lassen. Ein bisschen weniger Gas geben vielleicht. Mhm.
Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen aus der Emotion rauskommen, dass es vielleicht im Moment nicht on vogue ist, gerade das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nach vorne zu bringen und einfach auch noch mal weitergehen. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wir haben so ein bisschen auch das ganze Thema Reporting gestriffen. Und wenn wir dich schon mal hier haben, Christoph, so was ist denn in der Regulatorik von der Gesetzgebung? Was kommt da auf uns zu, beziehungsweise was ist aus deiner Sicht wichtig? Was sollten Unternehmer wissen, in welche Gesetze sind im Moment relevant?
Ja, das kann man vielleicht nicht so pauschal beantworten, weil jedes Unternehmen hat natürlich seinen Schwerpunkt. Wenn ich jetzt irgendwie Zement herstelle, und dann ist natürlich das Thema Klima für mich ein ganz zentrales, weil in der Zementproduktion wird ganz viel CO2 produziert. Wenn ich ein Dienstleistungsunternehmen habe, ist es wieder was anderes. Also so pauschal kann man das nicht sagen. Es gibt ein paar Gesetze, die haben wir hier alle schon so ein bisschen angerissen, die für viele eine größere Bedeutung haben, als sie heute noch denken. Das ist diese Entwaldungsverordnung. Da geht es darum, nur mal ganz kurz, dass wir vielleicht da noch ein bisschen Licht reinbringen. Also es gibt bestimmte Rohstoffe, die in Zusammenhang mit Entwaldung stehen. Ja, also bei Kakao, Kaffee leuchtet das, glaube ich, jedem ein. Rinder auch, die weiden auf Flächen, die vorher entwaldet worden sind. Das ist auch ein Rohstoff. Die anderen sind Holz, Soja, Ölpalme, aus der Palmöl hergestellt wird, und Kautschuk. Also 7 insgesamt. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Und aus denen kannst du natürlich mannigfaltige Produkte machen. Das hat alles eine Zollnummer. Und so fangen die Probleme dann an, erstmal rauszufinden, bin ich davon betroffen. Und das würde ich den Unternehmen immer empfehlen, das auch zu tun, weil die Konsequenz ist, wenn sie diese Produkte haben, die so eine Zollnummer haben und unter diese Entwaldungsverordnung fallen, dann müssen sie nachweisen, dass ihr Produkt entwaldungsfrei erzeugt worden ist. Und das müssen sie in einer Erklärung auch bestätigen, eine sogenannte Sorgfaltserklärung. Und wenn du das nicht machst, dann darfst du dein Produkt hier nicht vertreiben in der EU, im EU-Markt. Ja, ich glaube, ich brauche es nicht mehr sagen, was das heißt.
Nee, weil also man denkt ja immer, das sind 6, sage ich mal, 6 Fokus-Rohstoffe oder
7 sind es tatsächlich.
7, genau. Aber so wie du sagst, ne, die gehen ja in etliche Produkte rein. Gibt es denn eine Auflistung dieser Zollnummern oder wie kann ich mich denn da schlau machen?
1200 Seiten.
Oh Gott.
Und mit Ausnahmen und Änderungen und so, das ist eben das, was wir hier meinen, wo es dann einfach schwierig wird. Ja, wo du dann auch als Unternehmen, eigentlich, wenn du dich damit nicht beschäftigst, keine Zollabteilung hast, kannst du das nicht hinkriegen. Ja.
Und die Frage ist ja dann auch immer, wer prüft das denn?
Das ist alles, da gibt es eine Anstalt, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die ist dafür sozusagen zuständig. Und die soll das dann prüfen. Ist eine gute Frage, ja, weil die müssen ja auch erstmal irgendwie die Leute haben, die dann wiederum da sind. Beim Lieferkettengesetz haben die, glaube ich, dann irgendwie 150 Leute eingestellt. Und die haben dann fleißig Briefchen geschrieben und die Unternehmen gefragt, ob sie alles gemacht haben. Das fanden die Unternehmen natürlich auch nicht so lustig, weil dann war immer Aufruhr, wenn so ein Brief kam. Also das wird man mal sehen. Diese Entwaldungsverordnung ist jetzt verschoben worden um ein Jahr. Also die fängt jetzt an dann zum 1.1.26 bzw. 30.12.25 gilt die. Und dann muss es laufen. Und wie gesagt, es ist verboten, Produkte, die nicht aus entwaldungsfreien Rohstoffen stammen, hier in der EU zu vertreiben. Ja, das finde ich schon bemerkenswert. Das wissen die wenigsten. Ja? Und vielleicht noch ein Punkt, um das auch nochmal abzurunden. Es ist also, Burger Patty habe ich jetzt genug gesprochen, aber zum Beispiel Palmöl. Ja? Du kannst aus Palmöl alles Mögliche machen. Es ist aber nicht alles Mögliche auch unter dieser Verordnung. Du kannst aus Palmöl beispielsweise eine Seife herstellen. Die Seife steht aber nicht in der Liste drin. Also die Seife aus Palmöl könntest du ohne weiteres, ohne Nachweis der Entwaldung vertreiben. Ein Auto könntest du auch ohne weiteres vertreiben, steht auch nicht in der Liste drin. Wenn du jetzt aber nur den Reifen zum Beispiel oder den Dichtungsring des Autos aus Kautschuk herstellst und würdest den alleine vertreiben, dann müsstest du sozusagen diese Regelung einhalten.
Sehr kompliziert.
Hast du es verstanden?
Ja, doch. Ich glaube, ja.
Bin ich ja froh.
Ja, und da bin ich auch froh, dass ich euch beide hier im Studio habe, weil ihr seht mich hier staunend, ja, stumm vor Glück, ob der Regulatorik und ob der Kompliziertheit, was sich da den Unternehmen entgegenstellt. Deswegen würde ich jetzt dann vielleicht aus dem Gesetz nochmal rausgehen. Also ihr sagt, okay, wie kann ich mich dem entgegenstellen? Und zwar, indem ich bei mir analysiere, was ist wichtig für mich, wie sehen meine Prozesse aus, was ist entscheidend für mich. Aber wie kann ich vielleicht auch als Unternehmen, ich komme jetzt mal von der anderen Seite, nicht nur, was kann ich tun, wie kann ich aktiv Fehler vermeiden? Das heißt, also da scheint es ja Gesetze zu geben, von dem ich vielleicht als Unternehmer noch nie gehört habe, dann die ganze aufgeregte Diskussion dazu. Und da muss ich ja fast aufpassen, dass ich auch wirklich die für mich relevanten Themen streife, ja, also wenn ich zum Beispiel Umweltthemen habe, wenn es um das Thema Entwaldung und so weiter geht, wie vermeide ich denn oder wie kann ich denn andersrum jetzt wieder sicherstellen, dass ich möglichst viele dieser regulatorischen Themen angehen kann, nicht alle auf einmal, das finde ich, ist, denke ich, auch ein guter Hinweis, aber wie vermeide ich da den Fehler, dass ich da irgendwas Wichtiges vergesse?
Ja, ich glaube, also wenn du mich fragst, gibt es da, glaube ich, unterschiedliche Ebenen. Ne? Also wenn ich weiß, ich bin verpflichtet unter der EUDR beispielsweise oder unter dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz Transparenz in meine Marktaktivitäten zu bringen, dann muss ich natürlich schon gucken, wo stehe ich wieder. Ne? Also ich fange immer wieder am Anfang an, aber wichtig ist wirklich durchzugehen und das möglichst systematisch zu machen und auch zu sagen, ich muss mich da ja auch erstmal hinarbeiten. Ne? Deswegen ist es dann immer schwierig, dann abzuwarten, weil du ja wirklich Schritt für Schritt dich dem Ganzen nähern musst. Es ist ein Prozess, wir lernen alle, muss man dazu sagen. Trotzdem haben wir am Ende auch Sanktionen, die hier verhängt werden können. Ne? Und um wirklich sicher zu gehen, um rechtssicher zu sein, würde ich dann beispielsweise mal den Christoph einladen.
Das ist eine gute Idee.
Okay, ja. Gut, dann spiele ich den Ball mal zu Christoph rüber.
Also,
Christoph,
was mache ich? Bevor man mich einlädt, würde ich sagen, also ich kann das alles unterschreiben, was du da gesagt hast. Das ist alles 100% sicher. Wir haben ja schon gesagt, Awareness schaffen, das würden wir jetzt mal voraussetzen. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, dass du auch die Leute hast, du brauchst einfach dann vielleicht einen Nachhaltigkeitsbeauftragten.
Ja, das ist richtig, ja.
Ja, du brauchst ein Team, die nicht das irgendwie so nebenher machen, ja, vielleicht 10 vor 5, kurz vor Feierabend. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also ein bisschen Aufwand muss man betreiben, wenn man es machen will. Wenn man das nur so punktuell macht, dann ist das so ein, dann versucht man irgendwie überall die Lücken zu stopfen und kommt trotzdem nicht zu Potte. Irgendwas rutscht dir durch.
Butter beide Fische. Ich bin ein Unternehmen, Baha, Christoph, ich komme zu dir. Ich habe erste Ideen, ja, ich muss was tun, ich will was tun im Bereich Nachhaltigkeit. Baha, Christoph, helft mir, was muss ich tun, wie gehen wir gemeinsam vor?
Also, Butter bei die Fische, ich würde dich dann fragen, als allererstes, was machst du eigentlich? Was ist dein Produkt? Wo stellst du das Produkt eigentlich her? Hast du eine Lieferkette? Was für Rohstoffe verwendest du? Ja, das wären die Fragen, die ich dir stellen würde. Ich würde sehr stark auf die Wertschöpfungskette gucken und auf dein Produkt, deine Mitarbeitenden, wo du tätig bist, was am Ende bei rauskommt. Das wären so die Dinge, die ich mir anschauen würde. Und dann könnten wir wahrscheinlich einiges aussortieren. Also Beispiel, wenn du jetzt Stahl herstellst, dann hast du sicherlich ein CO2-Thema. Ja, weil das ist, glaube ich, weiß jeder, bei der Stahlproduktion der herkömmlichen wird halt viel CO2 emittiert. Wenn du jetzt eine Versicherung bist, dann würde ich dir andere Fragen stellen. Ja, dann bist du ein Dienstleister oder hast ein Produkt, was jetzt eben mit dem Stahl mitnichten zu vergleichen ist. Dann könnten wir bestimmte Dinge sicherlich aussortieren. Den Klimaschutz würden wir wahrscheinlich weiter unten sortieren. Auch in der Versicherung gibt es Klimathemen, aber die sind sicherlich anders strukturiert. So, also wenn du so allgemein zu mir kämst, würde ich dir erstmal ein paar Fragen stellen und versuchen rauszufinden, wo eigentlich deine Punkte sind. Ja, was ein bisschen schwierig ist, weiß nicht, wie du das wahrnimmst, ist so, es gibt kein One-Size-Fits-All-Thema. Also es gibt keine Checkliste, mit der wir da durchgehen, sondern das müssen wir halt rausfinden. Und zur Wahrheit gehört auch, die meisten kommen schon mit sehr konkreten Fragen zu uns, ja, weil die sich schon so vorher ein bisschen Gedanken gemacht haben.
Ja, absolut. Also natürlich muss man immer gucken, ne, Unternehmen, Produktion etc. Das Erste, was wir also ganz praktisch machen würden, wäre zu sagen, okay, wenn du wirklich keine Ahnung hast, wo du stehst, was du tun musst, dann kommen wir mal vorbei, dann holen wir uns die entsprechenden Personen im Unternehmen zusammen und machen mal eine Status Quo-Analyse und gucken tatsächlich uns genau diese Punkte mal gemeinsam an, um daraus dann wirklich Prio-Themen herauszukristallisieren. Das können Gesetzgebungen sein, das sind Anforderungen, die ich erfüllen muss. Das können aber auch Anforderungen anderer Interessensgruppen sein. Das können auch Kundenanforderungen sein. Das können Partneranforderungen sein, um da sich erstmal in diesem, ich sage jetzt mal, Dschungel Wust und Chaos zu orientieren. Also wirklich erster Schritt. Wichtig ist immer, dass die richtigen Leute dabei sind. Und da kann man dann anfangen, ne? Schritt für Schritt dann zu gucken, was sind die Prioritäten, die ich habe? Was habe ich vielleicht auch schon getan? Was ist so mein Ziel? Wie möchte ich da hinkommen? Und da würden wir uns dann Schritt für Schritt wirklich auch ein bisschen hinhangeln, zu sagen, okay, wir haben vielleicht Fokusthemen wie Klima, weil ich zum Beispiel aus der Zementbranche komme. Habe ich da Daten? Wenn nicht, wie komme ich an Daten? Was muss ich tun? Also wirklich sich da Schritt für Schritt hinzuarbeiten.
Ja, also du hast es ja schon angesprochen, das mit den Daten, das halte ich für ganz zentral. Das ist eine strukturelle Aufgabe, wie du an die Daten kommst, wie du sie verarbeitest, verwaltest, damit du zu richtigen Ergebnissen kommst. Und da merkt man schon eigentlich, du brauchst Ressourcen und du brauchst auch Leute, die ein bisschen Ahnung haben. Ist keiner vom Himmel gefallen, ja, das konnte man, also bis auf Baha, die hat das, glaube ich.
Ich bin ja auch nicht vom Himmel.
Ja, aber du hast ja schon sehr frühzeitig dich mit den Themen beschäftigt, ne? Also ich weiß nicht wie lang, aber kann man
ja, schon eine Weile, schon bestimmt über 15 Jahre jetzt.
Ah, super. Mhm. Ne, 15 Jahre, da war das hier alles noch Diaspora, was Sustainability anging. Ich mache es jetzt 5 Jahre, finde ich auch schon lang. Aber die meisten, die jetzt da reinrutschen, haben was komplett anderes gemacht. Mhm. So, und dann muss das Unternehmen auch sagen, okay, du machst es jetzt, aber ich schicke dich auch mal auf eine Schulung. Ja, ich trainiere dich, ich gebe dir auch mal ein bisschen was mit, damit du dich da reinbringen kannst. Ich erwarte nicht, dass du quasi alles schon kannst. Ich glaube, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Das heißt, du brauchst die richtigen Leute, die Bock drauf haben und die mitmachen und du musst die auch ausbilden.
Ja. Ja,
also ich glaube, wirst du wahrscheinlich auch bestätigen.
Mhm, absolut.
Den Querschnitt aus dem Unternehmen.
Genau.
Ne? Du brauchst jemanden aus der Einkaufsabteilung, der Beschaffung macht. Du brauchst einen Logistiker, vielleicht sogar jemand aus IT, Personal. Also das ist ein ganz breites Feld. Die muss ich eigentlich an einen Tisch bringen und die müssen dann einfach nur mal erzählen.
Total, ich habe dann auch ganz oft die Situation, ach, ich wusste gar nicht, dass wir das machen. Das ist ja spannend.
Weil die untereinander nämlich nicht reden.
Sprechen, ja.
Ne, über die Themen.
Ja.
Und dann, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, hast du natürlich ein paar Dinge, die wissen die aber schon, die Unternehmen, dass die dann irgendwann beispielsweise über 1000 Mitarbeiter sind und vielleicht dieses Lieferkettengesetz einhalten müssen. Oder die wissen, dass ihr Produkt eben sehr sehr viel CO2 emittiert, das wissen die dann schon. Oder dass sie viele Abfälle produzieren oder was auch immer. Also das wissen die und da kann man dann auch relativ schnell sagen, okay, da gilt für dich das, da gucken wir jetzt auch mal rein.
Ja. Gibt es denn bestimmte Branchen, die schon stärker auf dem Weg sind, wahrscheinlich energieintensive Unternehmen als andere? Also für die sagen, das Thema Regulatorik und Gesetze sind greifend für uns. Siehst du da irgendwelche Tendenzen?
Das ist definitiv so, ja. Also da können wir ein paar Cluster können wir bilden. Also wenn du zum Beispiel jetzt ein Markenhersteller bist, ja, dann hast du eher mal so ein Greenwashing-Thema, zu gucken, ob dein Produkt auch richtig gelabelt ist, gekennzeichnet ist. Das wäre zum Beispiel so ein Cluster. Wenn du, wir haben über Zement gesprochen, Stahl, da bist du im Klimabereich unterwegs. Wenn du kritische Rohstoffe verwendest, wo jeder weiß, Textil beispielsweise, irgendwelche Nahrungsmittel, Kakao, Bananen, wo Menschenrechtsverstöße eher mal an der Tagesordnung sind. Ja, denk mal an das Beispiel, wo Fabriken irgendwo in Asien abgebrannt sind, weil die Leute nicht aus den Fabriken rauskamen. Das sind Menschenrechtsthemen, die waren im Textilbereich. So, da weißt du sofort, wo du nachgucken musst. Ja, also diese Cluster gibt es und an denen kann man sich langhangeln.
Liebe Baha, lieber Christoph, leider ist die Zeit verflogen wie im Flug und deswegen müssen wir leider zum Ende kommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch für diese sehr außergewöhnliche Folge. Ich habe sehr viel gelernt über Gesetze, Regulatorik. Ich muss mal schauen, welche Gesetze auf mich, auf uns auch zutreffen. Und euch da draußen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Kirchhoff und wenn wir eins widerlegt haben, dann das Unternehmen gegenüber Gesetzen und Regularien in Sachen Nachhaltigkeit allein auf weiter Flur oder nur in Gottes Hand sind. Nein, wir haben mindestens Baha und auch Christoph. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr über Nachhaltigkeit im Business erfahren wollt, bleibt einfach dran. Abonniert den Podcast und wir bringen euch die interessantesten Tipps und Stories rund um das Thema Nachhaltigkeit im Business, Innovation und Transformation ressourceneffizient direkt in den Hörgang. Empfangen könnt ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt und wo ihr gerade seid. Im Homeoffice, im Auto, im Bad, beim Bügeln, beim Gassigehen, in der Natur mit Kind und Kegel oder Hund. Und alle Infos findet ihr wie immer unter unseren Shownotes. Und wir alle sollten nicht vergessen, Nachhaltigkeit beginnt bei uns selbst. Bis zum nächsten Mal, euer Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Bleibt neugierig.
Tschüss.